Mose und Pharao hatten ja diesen Wettstreit, haben wir letztes Mal gesehen, diesen Wettstreit, mein Gott ist stärker als dein Gott. Und Gott hat dem Pharao gezeigt, ich bin größer, ich bin mächtiger als deine Götzen. Und er hat 9 mehr oder weniger übernatürliche Plagen über Ägypten gebracht. Und der Pharao hatte aber sein Herz mehr und mehr verhärtet und verstockt. Und heute werden wir den großen Showdown sehen von dem Ganzen. Also wenn wir einen Film ansehen würden, wäre das jetzt der Höhepunkt. Das ist ja bei fast allen Actionfilmen so, egal ob das Star Wars ist oder die Musketiere oder Robin Hood oder James Bond. Im Finale, in diesem Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, steht dann der gute Held seinem bösen Widersacher gegenüber mit dem Laserschwert in der Hand oder mit dem Säbel in der Hand oder was immer es ist. Und die zwei treffen aufeinander und es kommt zu dieser großen Entscheidung in diesem Kampf. Und das werden wir heute sehen, diese entscheidende Plage, in der Gott eigentlich alle Götter Ägyptens gerichtet hat, ganz besonders auch Osiris, den Geber des Lebens, auch den Pharao selbst, der ja als göttlich verehrt wurde, aber er konnte nicht mal seinen eigenen Sohn beschützen. Und niemand konnte Gott und seine Plagen aufhalten. Und es wird, wie gesagt, sehr persönlich. Es geht jetzt um den Erstgeborenen und den ersten Sohn. Und das ist eine Erinnerung an uns, wenn du gerade am Kämpfen bist gegen Gott, dann hör auf, lass es, du wirst verlieren, 100%. Gott ist stärker. Das hat auch Pharao gelernt. Lass uns lesen hier im Kapitel 11, die ersten 3 Verse zu Beginn. Und der Herr sprach zu Mose, noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen, danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Wenn er euch endgültig ziehen lässt, wird er euch sogar völlig von hier fortjagen. Redet doch zu den Ohren des Volkes. Jeder soll sich von seinem Nachbarn und jede von ihrer Nachbarin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke erbitten. Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter. Der Mann Mose war sogar sehr angesehen im Land Ägypten, in den Augen der Hofbeamten des Pharao und in den Augen des Volkes. Also die Menschen haben erkannt, die Plagen waren nicht Mose schuld, sondern sie waren die Schuld vom Pharao eigentlich. Sie haben erkannt, mit dem Mose legen wir uns lieber nicht an, denn Jahwe ist mit ihm und er ist stark, er ist mächtig. In Römer 8 sagt Paulus, was sollen wir hierfür sagen, wenn Gott für uns ist, dann wer kann gegen uns sein? Und die Israeliten bekamen hier auch ihren Lohn für all diese Jahre der Zwangsarbeit und die Entschädigung für die Söhne, die umgebracht wurden von den Ägyptern. Sie haben das sogar freiwillig bekommen von ihnen. Nach all den Plagen, im Besonderen dieser Heuschreckenplage, diesem Super-GAU, wollten die Ägypter, die Israeliten einfach nur loswerden und waren bereit, sie zu bezahlen, dass sie endlich gehen. Und viele von diesen Schmuckstücken hier werden wir später im Heiligtum finden und vielleicht sogar auf der Brustplatte des hohen Priesters. Gott hat sein Volk versorgt und sie werden ihm später zurückgeben aus Dankbarkeit. Und das ist natürlich das biblische Muster für unser Geben, freiwillig, mit einem frohen Herzen. Vers 5, dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zu dem Erstgeborenen der Sklaven, der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. Also der Erstgeborene wird sterben, weil Gott oder weil der Pharao, den Erstgeborenen Gottes, das war Israel, nicht ziehen hat lassen, nicht freilassen wollte. Und hier haben wir ein großes Jammergeschrei, das können wir nachvollziehen. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Also Gott macht einen Unterschied zwischen denen, die zu ihm gehören, und denen, die nicht zu ihm gehören. Und das ist noch immer der größte Unterschied zwischen Menschen heute. Größer, wichtiger als Rasse oder soziale Unterschiede. Gehörst du zu Gott oder gehörst du nicht zu Gott? Das macht den größten Unterschied aus zwischen uns Menschen. Und Gott wird uns unterschiedlich behandeln, je nachdem. Dann werden diese, deine Hofbeamten, alle zu mir herabkommen, sich vor mir niederbeugen und sagen, zieh aus, du und das ganze Volk, das in deinem Gefolge ist. Und danach werde ich ausziehen. Und er ging in glühendem Zorn vom Pharao hinaus. Dieser glühende Zorn von Mose, das schien so sein Schwachpunkt zu sein. Wir werden später sehen, dass er Probleme bekommen hat, deswegen, dass er deswegen nicht in das verheißene Land einziehen durfte. Zorn ist ein gutes Warnsignal in unserem Leben. Ein gutes Warnsignal, dass etwas nicht stimmt. In der Beziehung meistens, wenn ich zornig bin auf was. Aber Zorn ist kein guter Problemlöser. Und so, wenn wir aus unkontrolliertem Zorn, aus dieser Emotion heraus handeln, dann treffen wir meistens keine sehr guten und keine weisen Entscheidungen. Und deswegen wollen wir versuchen, so früh wie möglich mit Gottes Hilfe zu lernen, diese Emotionen zu beherrschen. Wenn wir merken, da stellen sich uns die Nackenhaare auf, dass wir ins Gebet gehen oder bis 10 zählen oder von mir aus rausgehen, ein bisschen runterkommen. Jesus fordert uns immer wieder dazu auf, dass wir nüchtern sind. Und das heißt auch, dass wir uns nicht von unseren Emotionen beherrschen lassen, dass wir nicht von Gefühlen getrieben sind, sondern dass wir vom Heiligen Geist beherrscht sind und von seinem Wort geleitet sind. Das heißt, wir tun nicht das, wonach wir uns fühlen, sondern wir tun das, was Gott uns sagt. Vers 9, der Herr hatte nämlich zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder im Land Ägypten zahlreich werden. Und Mose und Aaron haben alle diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr hatte das Herz des Pharao verstockt, sodass er die Söhne Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ. Also Gott hat diese Herzenshärtigkeit, diese Unwilligkeit des Pharao bestätigt und bestärkt. Vers 12 oder Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Also eine neue Zeitrechnung. Vor der Erlösung und nach der Erlösung. Das ist, wie wir unser Leben auch betrachten, oder? Unser Leben vor Christus und unser Leben nach Christus oder mit Christus. Jesus kennenzulernen, die Bekehrung zu ihm, das war der größte Einschnitt in unserem Leben und der wichtigste Einschnitt, die größte Revolution in unserem Leben. Das Wichtigste, das Größte in unserem Leben ist, dass wir erlöste Menschen sind, weil wir auf Jesus Christus vertrauen. Das ist das absolut Größte. Wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde und dem Satan, wir sind befreit, wir sind erlöst, wir sind freie Kinder Gottes, wir sind nicht mehr Feinde Gottes, sondern wir dürfen jetzt Freunde Gottes sein, seine Kinder sogar, und es gibt nichts Größeres im Leben als das. Und jetzt werden wir sehen, wie Gott Befreiung und Erlösung gebracht hat, nämlich durch ein Lamm. Lasst uns weiterlesen. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, dann nehmt euch an jeder ein Lamm, für ein Vaterhaus je ein Lamm für das Haus, also für jede Familie. Wenn aber das Haus für das Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn. der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Also Erlösung, Errettung, Befreiung kam durch ein Lamm. Ein männliches Lamm, ein perfektes Lamm, durfte keine Fehler haben, keinen Makel. Und dieses Passahlamm ist natürlich ein Bild für Jesus Christus, eine Vorschau auf ihn. Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Er ist dieses Opferlamm sozusagen, das Gott für uns bereitet hat, für unsere Schuld. Und er war perfekt, er war sündenlos, er hat das perfekte Leben für uns gelebt, was wir nicht selber leben. Und er hat es für uns eingesetzt, zu unserer Erlösung. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Also von dem 10. bis zum 14. Tag, 4 Tage sollt es dieses Lämmchen mit der Familie wohnen, damit sie sich dran gewöhnen. Kinder haben vielleicht dem einen Namen gegeben, der Wolle. Das war ihr Kuschellämmchen. Und das sehen wir auch bei Jesus. Jesus, das Lamm Gottes, wurde einer von uns. Einer von der Familie, der Menschen sozusagen. Und er lebte unter uns. Und dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den 2 Abenden schlachten. Den Wolle. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es schwer war, für die Kinder das mit anzusehen. Zwischen den Abenden, das heißt zwischen dem Niedergang und dem Untergang der Sonne oder zwischen dem Untergang der Sonne und der völligen Finsternis, wenn es das erste war, dann war das wirklich dieselbe Zeit, in der Jesus gestorben ist. Das Lamm Gottes am Kreuz für uns. Aber wir sehen hier, das Volk sollte etwas von diesem Schmerz spüren, von diesem Verlust. Es sollte was Persönliches sein. Nicht, ah ja, da wurde irgendein Lamm geschlachtet. Nee, es ist der Wolle, der unter uns gelebt hat. Das war was Persönliches. Etwas von dem Schmerz, von dem Verlust fühlen auch, den ohne Zweifel Gott der Vater empfunden hat, als er seinen Sohn für uns gegeben hat. Das ist unvorstellbar. Ich würde meinen Sohn für niemanden geben. Ich habe euch alle lieb, aber meinen Sohn würde ich nicht für euch geben. Unvorstellbar. Könnt ihr euch vorstellen, was es für den Vater bedeutet haben muss, seinen Sohn hinzurichten? Kann man das gar nicht vorstellen. Stellt euch vor, einen Richter und ein Krimineller wird vor den Richter gestellt, ein Mörder, ein Dieb, ein mehrfacher Mörder. Und wir sind es, Jesus hat gesagt, jeder, der schlecht denkt über einen anderen, der Hass im Herzen hat gegen einen, der ist schon zum Mörder geworden in seinem Herzen. Und wenn wir Gottes Maßstab, Gottes Gebote auf unser Leben anlegen, dann sind wir Schwerverbrecher, alle von uns. Und weil dieser Richter gerecht ist, verurteilt er diesen Schwerverbrecher und er richtet nach dem Gesetz und er gibt ihm die Todesstrafe. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und als der Richter diese Strafe verkündigt, tritt sein eigener Sohn nach vorne und sagt, ich will den Platz einnehmen von diesem Verbrecher. Ich liebe diesen Kriminellen. Und der Vater sagt, ja, dazu. Weil ich liebe ihn auch. Ja, mein Sohn. Und er muss seinen Sohn zur Hinrichtung führen. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet hat? Ist schon unerträglich, auf dieser rein menschlichen Ebene drüber nachzudenken. Aber das hat Gott für dich und für mich getan. Wir waren diese Kriminellen, wir haben den Tod verdient. Und er hat unseren Platz eingenommen. Er hat unsere Strafe auf sich genommen, damit wir frei sein können, weil er uns liebt. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Ein Gott, der sich in Liebe für uns aufgeopfert hat. Hat es sonst irgendwer für dich getan? Also es ist nur richtig, wenn wir ihn über alles leben. Vers 7, und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und dieses Blut auf den Holzschwellen ist ohne Zweifel ein Bild für das Kreuz Jesu für uns hier im Alten Testament. Das Blut, wissen wir, steht für das Leben, also das Leben des Unschuldigen, der sein Leben für den Schuldigen gegeben hat, damit die Schuldigen gerettet werden können. Und dieses Blut des Lammes hat alle beschützt, die in dem Haus waren, hat alle gerettet. Aber ihr seht schon, jeder musste das für sich anwenden. Das ist nicht automatisch passiert. Jeder musste das persönlich machen, zumindest jedes Familienoberhaupt, dieses Blut an die Türschwellen streichen. Wir sind nicht automatisch gerettet. Wir müssen das, was Jesus für uns getan hat, für uns persönlich in Anspruch nehmen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ungesäuerte Brote, warum? Weil es in Eile war. Es war nicht genug Zeit, um den Sauerteig reifen zu lassen. Und bittere Kräuter erinnern sie vielleicht an die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten, von der sie erlöst wurden. Vielleicht auch an die Bitterkeit des Todes dieses Lammes. Ihr dürft nichts davon roh essen oder etwa im Wasser gekocht essen. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Das klingt nicht so gut, oder? Rohes Lamm oder im Wasser gekochtes Lamm. Sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Hey, da bin ich mit dabei. Das klingt gut. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Naja. Aber ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, soll er mit Feuer verbrennen. Also ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gab, dass man den Kopf und die Eingeweide nicht essen musste. Dann durfte man die halt verheizen. Nachher war auch gut. Feuer natürlich ein Bild für Gericht, für Gottes Zorn. Und den hat Jesus für uns getragen. Noch ein wesentlicher Punkt hier, das Passahlamm, das sollte gegessen werden. Spurgeon schreibt dazu, das Lamm starb nicht, um nur angesehen zu werden. So starb auch Jesus Christus nicht, dass wir nur über ihn hören oder nur über ihn reden, sondern dass wir uns an ihm nähern. Und wie nähern wir uns, wenn wir zu ihm kommen und ihn in unser Leben aufnehmen? Uns ihm anvertrauen, dann nähern wir uns geistlich an ihm. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Vers 11. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euer Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es und Ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägypten werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Also sie sollten dieses Abendmahl in Bereitschaft feiern. Genauso feiern wir Abendmahl. Wir feiern das, bis er kommt, lesen wir im Korintherbrief. Also wir schauen voraus auf sein Wiederkommen. Wir wollen bereit sein, um dieses Gericht über die Erstgeborenen war natürlich ein Gericht über alle Götter Ägyptens. Die konnten ihre Anbeter nicht beschützen, weil sie eben keine Götter waren, sondern nur selbstgeschnitzte Götzen. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Warum wird Gott vorübergehen an diesen Häusern? Nicht, weil die Menschen so gut waren oder besser waren als die anderen. Nicht, weil sie Hebräer waren und keine Ägypter. Nicht, weil sie es verdient haben. Also es hat nichts mit euch zu tun, sagt Gott, mit eurer Religiosität, mit euren Ritualen, sondern es hat mit dem Blut des Lammes, mit dem Leben des Lammes zu tun, das ihr auf euch selbst angewendet habt, diesen Tod des Lammes für euch. Es ist aus Gnade, es ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Errettung, Erlösung ist aus Gnade. Vers 14, und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Das Passafest ist sozusagen das Abendmahl im Alten Testament. Erinnert euch dran, sagt Gott. Deswegen ist wichtig, dass wir Abendmahl feiern. Wir vergessen es so leicht. Wir nehmen unsere Erlösung oft so selbstverständlich. Wir gewöhnen uns daran. Das ist oft so mit guten Dingen in unserem Leben, oder? Als wir geheiratet haben, unserem Partner, da waren wir bling, bling, so begeistert und wow, und wie gesegnet bin ich, dass ich so einen Schatz haben darf. Wuhu! Und dann vergehen die Jahre und man gewöhnt sich dran. Es ist normal, dass der Schatz in meinem Leben ist und vielleicht schätze ich es gar nicht mehr so. Wir müssen uns dran erinnern, wie gesegnet wir sind, wie beschenkt wir sind. Und so ist es mit dem, was Christus für uns getan hat. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was er für uns getan hat. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Wir müssen immer wieder neu lernen zu staunen. Wow, Jesus, danke, du hast mich gerettet. Ich darf ein Kind Gottes sein. Ich bin unterwegs in die Ewigkeit mit Gott. Ich bin befreit, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Das ist riesig, das ist wunderbar, das ist ein Anlass zu feiern. Immer wieder. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vers 15, 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Das ist jetzt das nächste Fest, das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist so nahtlos ineinander übergegangen mit dem Passah. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn jeder, der gesäuertes isst, dessen Seele soll aus Israel, aus dem Bundesvolk ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum 7. Tag. Also du kannst von Israel abgeschnitten werden. Israel, das sind die, die den Bund halten, die den Bund gehorchen. Ist das nicht ein bisschen krass? Ist das nicht ein bisschen eng? warum macht Gott hier so ein Riesentrara um Sauerteig? Können wir nicht das Passa feiern? Können wir nicht den Gottesdienst feiern und den Rest nicht so genau nehmen? Und viele Christen haben so ein bisschen eine saloppe Einstellung, wenn es um praktische Nachfolge geht. Ja, wir gehen in den Gottesdienst, wir haben den Fisch am Auto, aber ich gehe auch mit der Freundin ins Bett und wir schauen uns die unmoralischen Filme an abends und schummeln in der Schule oder bei der Steuererklärung und wir kiffen und saufen und geben eigentlich nicht, wir behalten all unser Geld für uns, wir sind Materialisten, wir haben kein Herz für die Verlorenen oder für den Nächsten, aber wir gehen in die Kirche und sagen, hey, wo ist das Problem? Wir gehen in die Kirche, wir singen Halleluja, preis dem Herrn. Jesus sagt in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in dem Himmel ist. Glaube ist was Praktisches. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunderwerke getan? Hey, wir waren ziemlich religiös, sogar ziemlich cool religiös. Ich meine, wow, da ist was abgegangen, da ist was passiert, haben wir dir nicht gedient? Und Jesus sagt, aber ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Wir hatten nie eine Beziehung miteinander. Ihr wisst, kennen, erkennen steht für Beziehung in der Bibel oft. Und Jesus sagt zu ihnen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist die Frucht, die aus eurem Leben herauskam. Also Gott möchte, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihm gehorsam sind. Wir können nicht sagen, nein, Herr. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wir können entweder sagen, ja, dann ist er der Herr. Oder wir können sagen, nein, dann sind wir halt unser eigener Herr, aber dann ist er nicht unser Herr. Und wenn er nicht unser Herr ist, dann ist er eigentlich auch nicht unser Gott in unserem Leben. Also wenn Gott sagt, ess den Sauerteig nicht, dann ess den Sauerteig nicht. In 1. Korinther 5 benutzt Paulus dieses Bild vom Sauerteig als Bild für Sünde. Und er bezieht sich hier eigentlich auf diese Stelle. Und der Kontext ist, da war jemand in der Gemeinde in Korinth, der hat mit seiner Schwiegermutter geschlafen, mit der Frau seines Vaters und alle wussten das. Und die Gemeinde hat gesagt, ah ja, so, und Paulus schreibt hier, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus. Spricht hier über Gemeindezucht, schließt sie aus der Gemeinde aus, wenn sie nicht umkehren wollen. Damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, dafür steht es, Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Geht hier um unseren Lebensstil. Wir haben unser altes, sündiges Leben, diesen alten Lebensstil hinter uns gelassen. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Er ist gestorben, der ist begraben und wir sind ein neuer Mensch. Wir sind auferstanden mit Christus zu neuem Leben, zu einem heiligen Leben, einem heilen Leben. Auch das steckt in dem Wort heilig drin. Gott hat gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wir dürfen das Fest eines neuen Lebens in Christus feiern. Wir dürfen Licht sein für ihn. Heute ist es modern, so Gemeindebauphilosophien, wo die Leute sagen, wir wollen möglichst der Welt ähnlich sein. Als Gemeinde. Also wir bieten so ein Unterhaltungsprogramm für Ungläubige im Wesentlichen in unseren Gottesdiensten, damit sie sich wohlfühlen. Das ist dem ähnlich, was sie kennen. Aber Paulus wird uns sagen, was die Menschen vor allem sehen sollen, wenn sie in die Gemeinde Jesu kommen, ist nicht Kompromisse, sondern Licht. Wenn Ungläubige in die Gemeinschaft der Heiligen kommen, soll es für sie sein, wie wenn sie von einer Dunkelheit draußen in einen hellen Raum kommen, in das Licht kommen. Sie sagen, wow, die Leute hier sind anders. Die sind heil, die sind heilig. Wow, es ist möglich, so zu leben in Jesus. Das habe ich nicht gekannt. Das ist wunderschön. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und es ist das Licht, das die Fliegen anzieht. Das ist unsere Gemeindebauphilosophie. Oder Gottes, nicht unsere. Das ist, wie er seine Gemeinde bauen will. Das ist das Zeugnis für die Welt, die Reinheit der Gemeinde, seiner Nachfolger. Und es wird attraktiv sein. Nicht, wenn die Leute, andere Leute sehen, die genauso leben wie sie. So brauche ich dann Jesus. Das kann ich ohne ihn auch in Sünde leben. Und nicht, dass wir jemals perfekt sind oder perfekt werden. Aber wenn du nicht das Herz hast, Jesus zu gefallen und ihm gehorsam zu sein und ihn zu ehren, muss ich erstens fragen, hast du dich überhaupt wirklich bekehrt? Und dann zweitens musst du schlicht und einfach umkehren und Buße tun, wie auch immer. Weil das ist ein Plan für uns. Zurück zum Fest der ungesäuerten Brote, hier Vers 16. Und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung, war sehr öffentlich. An diesen Tagen darf keinerlei Arbeit getan werden. Nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein darf von euch zubereitet werden. Und Sabbat, Ruhetag ist ja auch oft so ein Punkt, wo Menschen eine sehr saloppe Einstellung haben. Und wir sind nicht gesetzlich an diesem Punkt. Wir wissen, der Sabbat ist erfüllt in Christus, in der Ruhe, die wir in ihm haben dürfen, in dem, was er für uns getan hat am Kreuz. Es ist unsere Sabbatruhe. Aber wenn wir dieses Muster, das Gott uns gegeben hat, 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen, wenn wir das auf Dauer missachten, dann werden wir ausbrennen und dann wird es nicht heil sein für unser Leben. Vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung. Vers 17, so haltet denn das Fest der ungesäuerten Brote. Denn an eben diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage darf kein Sauertag in euren Häusern gefunden werden, denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden. Er sei ein Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes dürft ihr essen, in all euren Wohnungen sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Das Passa ist ein Bild für die Erlösung durch Jesus am Kreuz und das Fest der ungesäuerten Brote ist ein Bild für unser neues, heiliges, heiles Leben in ihm und für ihn. Wir sind erlöst zu einem neuen Leben. Wir sind immer die gleichen wie vor unserer Bekehrung. Wir dürfen anders leben. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer 7 Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Ysop, das war so ein Busch. Büschel haben sich gut geeignet als Pinsel. Und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Also, wer in Christus ist, ist gerettet. Wer nicht in Christus ist, ist nicht gerettet. Und das war ein Glaubensschritt für die Menschen, es damals zu tun. Einfach Gott zu glauben, einfach Gott zu vertrauen, dass das Blut dieses Lammes retten wird. Ich verstehe nicht wie. Wir müssen im Kopf behalten, die haben das noch nicht gelesen. Für die war das völlig neu. Aber Gott hat gesagt, tu es. Und jetzt, wie so oft in unserem Leben, jetzt hatten sie eine Entscheidung. Mussten einen Glaubensschritt tun. Vertraue ich Gott? Tue ich das, was er mir gesagt hat? Oder denke ich mal, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, ich weiß es besser. Ich verstehe auch nicht genau, wie Jesu Leben für mich und sein Tod für mich mich retten konnte und wie das in jedem Detail genau funktioniert, dass es auf mich überwiesen wird und der Rettung. Ich kann es nur annehmen. Gott hat es gesagt, jeder, der sich Christus anvertraut, wird gerettet werden. Und du und ich werden eine Entscheidung. Gott hat uns nie aufgefordert, alles zu verstehen. Aber er hat uns aufgefordert, ihm zu vertrauen. Und so, wer das getan hat, was Gott ihnen aufgetragen hat, wer Gott vertraut hat, wer das Blut an den Pfosten gestrichen hat, in dem Haus geblieben ist, ob das jetzt ein Israelit oder ein Ägypter gewesen ist, diese Menschen sind gerettet worden. Wer nicht geglaubt hat, wer gesagt hat, oh, ich verstehe das nicht und ich weiß nicht und das ist ja irgendwie lächerlich, so, der hat es nicht getan und der wurde gerichtet, sei es ein Ägypter oder auch ein Israelit. Gott hat da keinen Unterschied gemacht. Der Unterschied ist für die, die glauben. Vers 24, darum sollte dieses Wort ewig halten, als Ordnung für dich und deine Kinder. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, dann sollt ihr sagen, es ist ein Passahopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser, das heißt Familien, aber rettete. Und das war natürlich ein Sinn von diesen außergewöhnlichen Festen und Ritualen. Vielleicht auch ein Sinn vom Abendmahl, dass die Kinder danach fragen, warum tut ihr das? Und es ist so wichtig, dass unsere Kinder nicht nur unser Bekenntnis hören, sondern dass sie uns leben sehen als Christen. Warum tut ihr das? Dass sie sehen, dass wir gehorsam sind, Gottes Wort, dass wir beten, und zwar nicht nur beim Essen, dass wir vergeben, dass wir lieben, dass wir evangelisieren, dass wir einfach als Christen leben. Dann werden sie fragen, Mama, Papa, warum tust du das? Warum lebst du so? Und Kinder haben ein sehr feines Gespür, ob wir Heuchler sind oder nur religiös sind oder ob es echt ist. Aber seht hier die Wichtigkeit, dass sie es gelebt haben, dass sie es getan haben, nicht nur bekannt haben. Bekennen hat übrigens auch niemanden gerettet. Du sagst, ja, ich glaube, dass die, die das Blut an den Türpfosten streichen, dass die gerettet werden. Das hat ihm selber nicht geholfen. Er musste es selber tun. Nicht nur theoretischer Glaube, nicht nur bekennen, sondern sich einlassen auf Gottes Wort. Es ausleben, ihm wirklich anvertrauen. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Sie waren überwältigt von Gottes Gnade, von Gottes Verheißungen. Und wir sind Anbeter Gottes wegen dem, was er für uns getan hat. Deswegen müssen wir immer und immer wieder Abendmahl feiern. Uns immer wieder erinnern an unsere Errettung. Immer wieder sagen, danke Jesus, danke, du bist es wert. Wen sonst sollten wir anbeten, wenn nicht ihn? Für wen sonst sollten wir leben? Paulus schreibt im Römerbrief 12, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Und er spricht hier von unserem Leben.
dass wir ihn anbeten mit unserem Leben.
Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Vers 29, und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs, vom Höchsten bis zum Niedrigsten, der ihm nicht vertraut hat. Und das heißt jetzt nicht, dass alle unbedingt ewig verloren waren und in die Hölle gegangen sind. Ich meine, wir denken hier, der Erstgeborene von dem, der im Gefängnis sitzt, ich meine, was konnte der tun? Der konnte nicht hier Lamm schlachten und an die Tür streichen und so weiter. Das Alte Testament gibt uns Bilder für Prinzipien im Neuen Testament, für geistige Prinzipien. Und manche von diesen Menschen sind unfreiwillige, unschuldige Schauspieler sozusagen gewesen für uns, um etwas von Gott darzustellen. Und wir müssen das Ganze aus der ewigen Perspektive betrachten. Ich meine, ganz realistisch gesehen, keiner von uns wird ewig leben hier in dieser Welt. Wir werden alle sterben. Und aus der ewigen Perspektive, wann und wie und wo, ist nicht wirklich wichtig, oder? Ob es durch eine Plage war oder durch Krebs oder sonst irgendeine Krankheit, eigentlich nicht so wichtig. Wie alt wir sterben oder wie wir sterben, was wichtig ist, ist, wohin wir gehen, wenn wir sterben. Wo wir die Ewigkeit verbringen werden, mit Gott oder getrennt von Gott, das ist wichtig. Und das hängt von unserer Haltung dem Lamm Gottes gegenüber ab. Und jeder wird für sich persönlich allein vor Gott stehen, dem Richter. Und Gott wird absolut fair sein. Auch diesen Leuten gegenüber, die hier mitgelitten haben. Vielleicht auch unschuldig. Vers 30, da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, keine Familie, in dem nicht ein Toter war. Wir können uns das vorstellen, das nachempfinden, es ist furchtbar, ein Kind zu verlieren. Dazu kommt die große Bedeutung des Erstgeborenen in der Kultur damals. Gott hat hier erfüllt, was er vorhergesagt hat. Und er rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten, wir sind alles sonst des Todes. Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüsseln trugen sie in ihre Kleider gewickelt auf ihren Schultern. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann, zu Fuß, die Männer ohne die Kinder, also beim So's rechnen wahrscheinlich so 2-3 Millionen Menschen. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf, dazu Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Also viel Mischvolk, Israel in dem Sinn von dem Volk der Erlösten war nie irgendwie eine rassistische, ethnische Rassenangelegenheit. Jeder, auch der kein ethnischer Jude war, ein Ägypter oder von mir aus ein afrikanischer Sklave, konnte Gottes Wort vertrauen und er konnte sich anschließen und er konnte Teil von dem Volk Gottes werden. Und das sehen wir auch hier. Wir haben im Alten Testament mehrere Beispiele. Denkt an Rahab, die Hure von Jericho, oder an Ruth, die Moabiterin. Sie hat zu ihrer Schwiegermutter gesagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und diese zwei Frauen sehen wir sogar im Stammbaum von Jesus, dem Messias. Also die Tür ist weit offen für jeden, der gerettet werden will, der kann gerettet werden. Das war schon im Alten Testament so. Und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hatten warten können. So hatten sie auch keine Wegzehrung bereitet. Die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Dies ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen, das Passa, ein Erinnerungsfest. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen, jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes, aber wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisasse oder Lohnarbeiter darf nicht davon essen. Also er musste in den Bund eintreten und das äußere Zeichen dafür war die Beschneidung. Genauso ist das Abendmahl im Neuen Testament ein Mahl für die Gläubigen an Jesus Christus, für die, die sich mit ihm identifiziert haben, die sich mit ihm durch Glauben verbunden haben. Vers 46, in einem Haus soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen, wieder kein Bein an Jesus gebrochen worden. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. Darauf machten es alle Söhne Israel, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte. So machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israel nach den Herrschern geordnet aus dem Land Ägypten hinaus. Also die Tür war weit offen. Jeder, der wollte, konnte in den Bund eintreten, konnte Teil von Israel werden. Und die Tür ist auch heute noch offen für jeden, unabhängig von Herkunft, von Rasse, von deiner Vergangenheit, ganz egal. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Römer 10, die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, das heißt Heide, denn er ist Herr über alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Johannes 1, so viele in Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Danach redete der Herr zu Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt, also die Erstgeborenen. Alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Also, weil Gott den Erstgeborenen verschont hat, der Israeliten, gehört der Erstgeborene ihm. Also alles Erste. Das Erste war immer das Beste. Alles Beste gehört dem Herrn, war ihm geweiht. Und das gilt auch heute noch. Ihm gebührt unser Bestes. Nicht der Rest, nicht das Überbleibsel an unserer Zeit oder an unserem Geld oder an unseren Gaben oder an unserer Energie und unserer Leidenschaft. Oh, wenn ich mich beim Fußballgucken noch nicht so ausgepowert habe, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Energie übrig und ein bisschen Zeit für dich, Jesus, und für dein Reich. Nee, er soll das Beste, das Erste bekommen. Und Mose sagte zum Volk, gedenkt dieses Tages,
an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Darum soll kein gesäuertes Brot gegessen werden. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringt, das dir zu geben, er deinen Vätern geschworen hat, das Land Kanaan, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, Überfluss, Reichtum, gut für die Landwirtschaft, dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am 7. Tag ist ein Fest des Herrn. Haben wir alle schon besprochen. Während der 7 Tage soll man ungesäuertes Brot essen und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, noch Sauerteig in deinen Grenzen bei dir gesehen werden. Und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Es geschieht um dessen Willen, was der Herr für mich getan hat, als er aus Ägypten auszog. Also ich lebe ein reines Leben, dafür steht dieses Fest der ungesäuerten Brote, wegen dem, was der Herr Jesus für mich getan hat. Ich bin befreit, ich bin erlöst, ich bin erkauft, ich bin vergeben, mir ist vergeben, ich bin adoptiert. Wie sollte ich sonst leben? Das erklärt den Unterschied in meinem Leben. Jesus. Jesus in mir. Gemeinschaft mit ihm. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Zeichen der Erinnerung zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus deinem Denken, dein Tun, deine Worte. Das soll alles von ihm ergriffen sein, weil er das für mich getan hat, weil er mich errettet hat. Mein ganzes Leben soll das reflektieren. Das Passa, das Abendmahl, soll uns immer wieder daran erinnern. Vers 10, so sollst du denn diese Ordnung zu ihrer bestimmten Zeit von Jahr zu Jahr halten. Und es soll geschehen, wenn dich der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, also jeden Erstgeborenen. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann brich ihr das Genick. Auch alle menschliche Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Also auch das ist hier eine zusätzliche Erinnerung zum Passafest, dass der Herr uns erlöst hat oder sie erlöst hat. Alles Erstgeborene wurde dem Herrn geopfert. Ausnahmen waren der Esel, unreine Tiere, die wurden durch ein reines Tier ausgelöst und natürlich auch Menschen. Menschen sollten natürlich nicht geopfert werden, die wurden auch ausgelöst durch Geld für das Heiligtum in dem Fall. Also beides, unreine Tiere und Menschen, durften natürlich nicht geopfert werden. Vers 14, und es soll geschehen, wenn ich künftig deinen Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Und es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist, aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Das sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, denn mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt. Wenn wir es auf heute umlegen, wenn dein Sohn oder deine Tochter dich Prioritäten setzen sieht für Jesus und für das Reich Gottes, so stille Zeit hältst, deinen Dienst in der Gemeinde, dass du Zeit, Urlaub für einen Missionseinsatz änderst oder Mitarbeit am Camp, dein Geben von deinen finanziellen Ressourcen, den Zehnten, Erstlinge. Wenn sie fragen, Papa, Mama, warum lebst du so? Warum ist dir das so wichtig? Warum bist du ein Jesus-Freak? Warum gibst du ihm dein Bestes?
Weil der Herr Jesus mich erlöst hat. Weil er mir vergeben hat. Weil er mich verändert hat. Dafür bin ich so dankbar. Und deswegen liebe ich ihn. Und deswegen lebe ich so.
Zum Abschluss, wir wissen, wen das Lamm repräsentiert hat. Nämlich Jesus in diesem Bild. Dreimal dürft ihr raten, wen der Esel repräsentiert. Der Sture, der Dickköpfige, der Unreine, der Beladene, der Unfreie. Das sind du und ich. Aber Jesus hat uns ausgelöst. Das Lamm hat den Esel ausgelöst. Er hat uns erlöst, er hat uns befreit, er hat uns gereinigt, er hat uns geheiligt. Und Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, das heißt, lasst euch mit mir zusammenspannen, lasst euch für mich einspannen und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Leben mit Jesus und für Jesus ist das Beste, was dir passieren kann. Es ist nicht immer einfach, aber es ist so viel besser und so viel freier. Und da ist so viel mehr Ruhe und so viel mehr Frieden im Herzen als ein Leben für die Götzen. Eingespannt und versklavt vom Teufel und der gottlosen Welt. Ich will nie wieder zurück. Ich will nie wieder einen anderen Herrn haben als ihn. Und in Matthäus 21, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus sagt, ich will dich, Esel. Jesus sagt, ich will dich gebrauchen. Jesus sagt, ich will auf dir oder in dir zu anderen kommen. Und ihr könnt mir glauben, dieser Esel in Matthäus 21, das war der glücklichste Esel auf der ganzen Welt. Und dasselbe, das gilt auch für dich und für mich. Es gibt keine höhere Berufung, es gibt nichts Erfüllenderes im Leben. Bist du verfügbar? Hast du dich ihm schon anvertraut und dich sozusagen unter sein Joch begeben und dich unter sein Joch spannen lassen? Wenn nicht, dann soll heute Gelegenheit dafür sein. Dann will ich dich herzlich einladen, diesen Schritt zu tun. Und wenn du vielleicht zurückkommen musst, wieder unter das Joch mit Jesus, dann möchte ich dich auch dazu herzlich einladen. Es gibt keinen besseren Tag, das zu tun, als heute. Und ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Und wenn du mit jemandem beten willst, wir werden Leute hier verfügbar haben für Gebet. Ja, Bernd ist hier vorne, Margarita, Manfred, Trude, bin auch gern für euch verfügbar. Heute ist der Tag der Erlösung, sagt der Herr. Lasst uns diese Dinge nicht hier oben bleiben, sondern auf unser Leben anwenden. Amen. Herr, wir sind so dankbar, dass du uns erlöst hast. Und Herr, dass du sagst, ich will dich, Esel, ich will dich losbinden, ich will dich befreien, ich will dich gebrauchen. Und das ist so wunderbar. Wir sind so dankbar für unsere Rettung. Danke, Jesus, dass du das für mich persönlich getan hast. Und deswegen will ich für dich leben und dich lieben und dir dienen mein Leben lang. Amen.